Willkommen zu unserem Gespräch bei Tichys Einblick. Heute haben wir zu Gast Fritz Fahrenhold. Er war früher Umweltsenator der Freien und Hansestadt Hamburg, einen langen Berufsweg hinter sich und hat zusammen mit Sebastian Lüning ein Buch vorgelegt, das mit dem schönen Titel Unerwünschte Wahrheiten über den Klimawandel sich beschäftigt. Und wir befinden uns im Goldmuseum. Im Hintergrund Schmuckstücke, die wir heute noch als schön empfinden, die aber 7000 Jahre alt sind. 7000 Jahre menschliche Geschichte hier repräsentiert in einem Museum. Herr Fahrenhold, Friday for Future sagt, in 12 Jahren ist vorbei. Müssen wir uns darauf einrichten, dass wegen des Klimawandels die Welt eben nicht mehr 7000 Jahre lebt, sondern in 12 Jahren vorbei ist?
Keineswegs. Bei 7000 Jahren fällt mir ein, vor 7000 Jahren war es etwa 3 Grad wärmer auf der Erde. Und deswegen können Sie sicher sein, das geht auch noch 7000 Jahre weiter so.
Sind Sie ein Klimaleugner?
Nein, das nicht. Ich bin jemand, der sich den natürlichen Klimaschwankungen der letzten Jahre gewidmet hat. Und ich bestreite allerdings, dass das Klima allein vom Menschen beeinflusst wird, so wie uns Klimawissenschaftler und die Politik es einreden wollen, dass zu 100% der Mensch die Ursache für Klimaschwankungen
ist. Na ja, gut, die Hälfte würde auch reichen.
Die Hälfte macht schon einen sehr großen Unterschied, denn die Hälfte würde bedeuten, dass wir doppelt so viel Zeit haben. Und darum geht es. Am Ende wollen wir in 3 Legislaturperioden die Energiebasis einer Industrienation ändern oder haben wir 3 Generationen Zeit? Und ich glaube, wir haben 3 Generationen Zeit, weil die Einwirkung des CO2 überschätzt worden ist und die natürlichen Schwankungen unterschätzt worden sind. Wie es zum Beispiel im Rückblick, nicht nur auf die 7000 Jahre, sondern schon auch im Rückblick auf 1800, Ende der Kleineiszeit, oder vor 1000 Jahren, als es ebenso warm war in Europa wie heute, hat alles nichts mit CO2 zu tun. Und wir können eigentlich in dem Buch viele Quellen zitieren, die zeigen, dass aller Wahrscheinlichkeit die Hälfte unserer Erwärmung naturbedingt ist.
Wenn Sie sagen, vor 7000 Jahren war es 3 Grad wärmer, wie konnten da die Menschen leben? Wir fürchten uns heute vor 1 oder 2 Grad. Das heißt, 2 Grad sind spätestens ein Kipppunkt. Da fällt alles um, also da fällt die ganze globale Welt, wie wir sie kennen, in sich zusammen. Und vor 7000 Jahren haben die 3 Grad wärmer ausgehalten. Sind die nicht ersoffen im Mittelmeer oder
wo? Nein, das sind sie nicht. Natürlich waren die Meeresspiegel etwas anders als heute, aber nicht groß unterschiedlich. Es war ein Klima, das dazu geführt hat, dass die Sahara grün war. Erwärmung hat immer dazu geführt, dass es mehr Verdunstung aus den Weltmeeren gibt und dadurch die Wüsten zurückgeschrumpft sind. Wärme und Feuchtigkeit war für die Menschheit auch nicht immer gut. Und die Kälte war der größte Feind des Menschen.
Sie sitzen hier so gelassen und plaudern, im Plauderton muss man sagen, über die größte Katastrophe, die uns täglich erzählt wird. Alles Unsinn?
Sie findet nicht statt. Es findet eine Erwärmung statt. Das haben wir gemessen, etwa 1 Grad seit 1850.
Was war 1850? Warum 1850?
Ja gut, die 1850 sagt die Klimaforschung, da hat die industrielle Entwicklung und das CO2, der CO2-Ausstoß seinen Ausgang genommen. Und diese Basis ist aber am Ende deswegen irreführend, weil es der Ausgang der kleinen Eiszeit ist. Die Basis ist falsch. Denn der Mittelwert der Temperatur der letzten 2000 Jahre lag um 0,5 Grad höher, also etwa das Jahr 1950, das wäre die richtige Basis für den Mittelwert der letzten 2 Jahrtausende. Also wir haben eine Basis genommen, die sehr kalt war und deswegen, das braucht man aber, weil man ja Angst erzeugen will, man will erschrecken. Mit Erschrecken und Angst will man Politik und Menschen zum Handeln zwingen, bringen. Und deswegen ist dieser Ausgangspunkt geschickt gewählt. Der ist aber fatal, weil am Ende in dieser Zeit bis 1850 ging es der Menschheit sehr schlecht. Hungersnöte durch die Kälte. Es waren schreckliche, auch kriegerische Auseinandersetzungen, weil einfach in dieser kalten Zeit von fast 300 Jahren die Menschen nicht viel zu beißen hatten.
Nun würde das ja bedeuten, vieles, worüber wir uns Sorgen machen, dass zum Beispiel die Gletscher schmelzen, dass der Meeresspiegel Hamburg ertränkt, ihre Heimatstadt, das wäre alles unnötig? Ist alles unnötig?
Schauen Sie, mein Sohn war gerade in Island und er hat mir berichtet von einem Gletscher, der wird auch in unserem Buch beschrieben, dessen Tod wurde vor 2 Jahren von den Politikern gefeiert. Und wir haben das untersucht. Dieser Gletscher ist genau 700 Jahre alt. In der Warmzeit um 1200 gab es den noch nicht, dann wurde es kälter und dann bildete er sich aus und jetzt ist er wieder weg. Katastrophe abgesagt.
Also die Gletscher sind eine neue Entwicklung?
Nein, nicht. Es gibt schon einen Gletscherrückgang, das ist schon richtig. Aber es zeigt, dass wir in der Vergangenheit ebenfalls Situationen hatten, in die Gletscher sich zurückgezogen haben. Denken Sie an den Ötzi, den wir jetzt erst sozusagen das Eis freigesetzt haben.
Dieser Mensch, der den Gletscher überschreiten wollte.
Wollte, ja. Oder denken Sie an Hannibal, der über die Alpen gegangen ist. Alles Dinge, die uns zeigen, es hat schon früher einmal diesen Gletscherrückgang gegeben. Und nun muss man sich die Frage stellen, und das tut leider die Politik nicht und auch die Wissenschaft nicht, wie groß ist eigentlich der Anteil des Menschen an den jetzt festzustellenden Veränderungen? Und wir kommen zum Ergebnis, in diesem Jahrhundert wird sich vielleicht maximal 1,5 Grad Wärme noch einstellen. Katastrophe ist das nicht. Sondern es führt dazu, dass wir in diesem Jahrhundert die Zeit haben, aus den konventionellen Gas-, Öl- und Kohlevorkommen auszusteigen. Die brauchen wir schon. Wir müssen schon, das ist auch meine Position, uns von den fossilen Quellen lösen. Ist im Übrigen auch ein Gebot für die Menschheit ohnehin, denn Gas und Öl wird es am Ende des Jahrhunderts ohnehin nicht mehr geben. Kohle schon. Kohle haben wir noch 400, 500 Jahre. Aber deswegen ist es gut, wenn wir anfangen, uns umzustellen. Aber zu glauben, dass Solar oder Wind dieses ersetzen können allein, ist natürlich eine Fantasterei.
Da kommen wir noch später zurück. Sie haben 50 Kapitel in Ihrem Buch geschrieben, in dem Sie einzelne Phänomene zerpflücken mit wissenschaftlichem Material, die uns als Folgen oder Ursachen des Klimawandels vorgetragen werden. Gletscher waren das eine, das Verschwinden des Nordpolareises ist etwas anderes. Müssen wir uns Sorgen machen um Eisbären?
Nein, also die Eisbären haben zugenommen, obwohl sie uns ja immer wieder bildlich von Al Gore und anderen vorgestellt werden. Natürlich geht es um das Meereis, das auch tatsächlich zurückgegangen ist, ist wie in jeder Warmzeit zurückgegangen. Aber auch hier sehen wir, es gibt einen natürlichen Einfluss, denn das Meereis ist in den letzten etwa 7, 8 Jahren nicht mehr so stark zurückgegangen wie in den Jahren zuvor. Und das durchzieht dieses Buch und unsere Untersuchung, dass es natürliche Zyklen gibt von etwa 60 Jahren, die über die Meere Wärme und Kälte bringen. Und das ist ein Unterschied von etwa 0,5 Grad, ob wir in der warmen atlantischen Oszillation, so nennt man das, befinden oder in der kalten. Und wir haben uns in den letzten 30 Jahren in der ansteigenden Warmphase befunden. Das heißt, ein großer Teil geht einfach auf diese Meeresschwankungen zurück. Hinzu kommt, wir haben in den letzten 50 Jahren die stärksten Sonneneinwirkungen auf die Erde gehabt. Seit 2000 Jahren hat es diese Einwirkung nicht mehr gegeben. Und deswegen gibt es reichlich Quellen, die sagen, ja, wie gesagt, 50% der Erwärmung, 50% der Veränderung ist menschengemacht, der Rest ist natürlich. Und das ist der springende Punkt. Und deswegen wehre ich mich natürlich auch dagegen, das gleich als Klimaleugnung zu bezeichnen. Es ist eine Erkenntnis, die der Politik ein halbes Jahrhundert Zeit gibt, vernünftig die Umstellung vorzunehmen.
Also ich halte fest, Sie sagen, ja, es gibt eine Klimaerwärmung.
Ja.
Die Hälfte davon ist menschengemacht.
Ja.
Sie sollte deswegen auch gestoppt oder gebremst werden.
Ja.
Und Ihre dritte These ist, und dafür haben wir 50 Jahre Zeit.
Ja.
Warum also die Aufregung?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass bei vielen, die das auch auf der klimawissenschaftlichen Seite ja auch zugeben, wir zitieren das ja auch, wir übertreiben, damit die Politik reagiert. Wir sehen aber auch, dass viele Teilnehmer in der politischen Debatte nicht nur übertreiben, sondern auch gerne die Menschen in Angst bringen. Weil viele Maßnahmen, die auf uns zukommen, die Kanzlerin hat gesagt, das wird ein schwerwiegender Weg werden, mit dieser Transformation in den nächsten 20 Jahren. Das wird Arbeitsplätze kosten, das wird Wohlstand kosten. Wenn man das den Menschen zumutet, dann muss man mit einer ganz großen Gefahr drohen, damit sie überhaupt diesen Weg mitgehen. Ich hätte doch nie gedacht, dass vor 30 Jahren, wenn mir einer erzählt hätte, wir stellen die deutsche Automobilindustrie ab. Wir graben das Grab der deutschen chemischen Industrie. Oder wir stoppen Technologien wie die Entwicklung der Kerntechnik. Dann hätte ich den zum Vertasten. Das würden die Deutschen nie mitmachen. Ihre eigenen Automobilfirmen wie Daimler, BMW, VW einfach zu opfern. Tun wir aber. Tun wir. Wir opfern nicht nur das, sondern wir opfern wahrscheinlich auch einen großen Teil unserer herkömmlichen Industrie. Und das kriegen Sie nur hin, wenn Sie sagen, ja, es ist aber nötig, weil sonst passiert was ganz Schreckliches.
Nun ist aber der Kampf gegen den Klimawandel kein rein deutsches Phänomen.
Ja.
Weil es in London mit Extinction Rebellion vielleicht sogar noch aggressiver, noch brutaler. Er ist auch in den USA vorhanden. Sie haben Al Gore zitiert, er ist vielleicht einer der ganz großen Motoren der Bewegung. Und es heißt, die Wissenschaft steht hinter dieser Behauptung des schnellen, menschengemachten Klimawandels, der jetzt gestoppt werden muss, weil es dann zu spät ist.
Das sagt der Weltklimarat. Und der Weltklimarat ist eine Organisation der UNO. Und ich erinnere mich sehr gerne an eines meiner letzten Gespräche mit Helmut Schmidt. Er hatte mich in seine Redaktion der Zeit eingeladen, weil er etwas über dieses Buch wissen wollte. Und er hat gesagt, die Zeit ist nicht gut mit dir umgegangen, erzähl mir ein bisschen selber was über dein Buch.
Sie meinen aber Ihr Buch Kalte Sonne.
Kalte Sonne, 2012.
Haben Sie das bereits behauptet.
Da habe ich das schon erstmals genauso beschrieben und das hat sich jetzt manifestiert. Und ich hatte kaum angefangen, es hat mich übrigens 8 Zigaretten gekostet, weil ich musste ja kongenial mit ihm mitrauchen, damit das also ein Gruppengefühl gab. Es war mir ganz fürchterlich schlecht hinterher. Und da hat er gesagt, Fritz, ich glaube der UNO kein Wort. Ich kenne die UNO. Da ist nichts dran. Und das hat mich sehr beeindruckt. Er hat mir dann erlaubt, dass ich ihn auf das Buch zitiere, im Klappentext mit Lüning und Fahrenholt, bringen eine nachvollziehbare Erklärung für die Erwärmung.
Aber Helmut Schmidts Nachfolgerin, Angela Merkel, glaubt daran. Und sie zwingt uns mit anderen Politikern, Parteien, auch der Industrie, auf einen Weg, den Sie als industriellen Niedergang beschreiben.
Ich will das mal differenzieren. Sie haben recht, es gibt diese Bewegung in fast allen westlichen Ländern, sonst ja nirgendwo. In China gibt es sie nicht, in Indien auch nicht, in Russland auch nicht. Es gibt sie dort, wo Wohlstand erzeugt worden ist und die führende Elite offenbar das Gefühl hat, bestimmte Entwicklungen, die durch die Klimawissenschaft ja vorgeprägt ist, zu unterstützen. Aber das ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und nur die Deutschen sind die Verrücktesten dabei. Das muss man so sagen. Nicht? Das Wall Street Journal hat ja nun nicht umsonst gesagt, die dümmste Energiepolitik weltweit. Aber mit Abschichtung, gebe ich Ihnen recht, sind die Briten auch nicht viel schlechter. Die Franzosen, wissen Sie, die haben ihre Kernenergie, die haben 80% Kernenergie. Die sagen, die haben kleine Autos, die haben das Problem gar nicht. Die Demotorisierung trifft ja vor allen Dingen die Großen. Nicht? Das EU-Recht ist ja so gestrickt, dass es insbesondere da, wo wir führend sind, in Deutschland massiv beeinträchtigt. Und natürlich von der CO2-Bilanz sind wir natürlich ganz oben. Nur, wir haben 2,3% des CO2 der Welt. Wir produzieren 4,6% der Weltproduktion. Das heißt also, wir sind sehr viel effizienter als andere. Sonst wäre dieses Verhältnis so. Und zu glauben, dass unsere 2% irgendetwas an der CO2-Konzentration der Welt ändert, ist ein Märchen.
Na, einer muss anfangen, heißt es.
Einer muss anfangen. Nur niemand wird uns folgen, wenn am Ende in 10 Jahren der Wohlstand und die Industriegesellschaft in Deutschland zerstört worden ist. Dann wird uns kein Chinese, kein Inder, die folgen uns jetzt schon nicht. Die Chinesen haben durch Paris die Freiheit bekommen.
Also das Pariser Klimaabkommen.
Das Pariser Klimaabkommen, das übrigens komischerweise offenbar Journalisten noch nicht wirklich vertieft mal untersucht haben. Denn das Klimaabkommen sagt am Ende, wir machen alles freiwillig. Jeder muss was tun und gibt in seiner nationalen Erklärung das ab, was er glaubt, in den nächsten Jahren an CO2-Minderung zu tun. Die Deutschen haben gesagt, ja, wir machen 40%. Die Amerikaner haben erstmal gesagt, unter Obama, wir machen 25, aber dann kam der Nachfolger Trump, hat gesagt, ich mache nichts, wenn die Chinesen nicht mitmachen. Weil die Chinesen haben ganz clever gesagt, wir machen auch 60%. Aber nur immer bezogen auf unser Bruttosozialprodukt, das sich aber in den nächsten 10 Jahren so steigert, dass am Ende 50% mehr bei rauskommt. Das heißt, die Chinesen machen 50% mehr. Das ist so dramatisch viel. Da können sie alle anderen OECD-Staaten, alle westlichen Länder mit einpacken. Schon heute hat China 30%. Und das sehen wir ja übrigens jetzt auch an der Corona-Krise. Dieser Lockdown hat nichts gebracht, weil China sofort wieder losgemarschiert ist. China baut 250 Kohlekraftwerke.
Das heißt also, Lockdown man hätte ja meinen mögen, dass in der Welt weniger CO2 produziert wird und dann sieht man auch, dass es zurückgeht.
Ist aber nicht.
Warum nicht?
Das liegt einfach daran, weil die westliche Welt sowieso nur 30% an den gesamten Emissionen der Welt ausmacht. Deutschland 2,3. Und wenn China so weitermacht und die südostasiatischen Staaten und Indien und die Entwicklungsländer so weitermachen, dann merken sie es auch nicht. Und wir haben es auch nicht gemerkt. Es ist tatsächlich nicht durch Corona zurückgegangen. Aber wir haben etwas gemerkt, das hat tatsächlich die Emission übers Jahr hin um 4%, 4,5% reduziert. Wir haben es nicht gemerkt, aber wir müssten das Zehnfache machen. Wir müssten 10-mal so einen Lockdown machen. Jedes Jahr so einen Lockdown wie dieses Jahr on top, wenn wir das Ziel von 40% erreichen wollten, was aber völlig unnötig ist.
Das heißt also, es klingt ein bisschen nach Verschwörung, was Sie da sagen. Alle Welt kümmert sich nicht drum, nur die Deutschen laufen ihrer Bundeskanzlerin nach und glauben daran und zerstören sich selbst.
Nein, die anderen tun es auch, sagen ja auch tolle Ziele, nur sie trifft es nicht so stark. Gucken Sie, die Schweden haben Wasserkraft und Kernenergie, halt an der Kernenergie fest. Die Franzosen haben 80% Kernenergie und sagen, das ist doch kein Thema, lass uns doch alle mal gemeinsam CO2 reduzieren. Und am Ende trifft es natürlich diejenigen, die einen hohen Anteil an Industrie haben, eine besonders hohe industrielle Wertschöpfung. Und wenn dann allerdings diejenigen, die wie wir auch auf die Kohle gesetzt haben, wie Polen, sagt, okay, wir können da alles mitmachen, nur wir nicht. Polen haben gesagt, wir machen nicht mit. Deutsche machen mit, Österreicher brauchen auch keine Sorgen zu haben, 60% Wasserkraft. Und gut, Kernenergie haben sie auch abgesägt. Aber das Problem ist bei uns ein besonders erschweres, weil wir zwei Fehler gemacht haben. Wir haben erst die Kernenergie abgesägt. Dann haben wir auch noch die Kohle abgesägt. Und jetzt sind wir auch noch drauf und dran, das Gas abzusägen. Und die Automobilindustrie natürlich auch. Und zu glauben, dass ein Batterieauto in Deutschland irgendwann funktionieren wird und die Mobilitätslast in dieser hochentwickelten Gesellschaft leisten wird, das ist ein weiteres Märchen, das uns erzählt wird.
Wieso ist das Auto, Elektroauto ein Märchen?
Das Elektroauto ist deswegen ein Märchen, weil es einen strukturellen Fehler hat. Sie schleppen einfach 400 Kilogramm einfach Batterien mit sich rum und das braucht mehr Energie. Sie müssen in Deutschland sämtliche Straßen aufreißen, jede Straße, um das Kupferkabel in der Straße fähig zu machen, den Anschlusswert einer Wohnung, der dann ja zusätzlich auch noch 40 kW Anschlussleistung für das Elektroauto hat, zu leisten. Im Augenblick haben sie so 4 kW für ihre sonstigen Strom- und Waschmaschinen.
Wir brauchen
und
das so Zehnfache einer normalen
Haushaltsleistung. Für jedes Haushalt. Das leistet dieses Kabel nicht mehr. Das heißt, sie müssen ganz Deutschland aufgraben. Sie müssen weiter aber sehen, sie haben eine Reichweite, die ist nicht besonders prickelnd. Das wird sich auch nicht ändern mit dem Elektroauto. Und sie haben etwas, dass der CO2-Minderungseffekt, den man sich ja vorstellt, gar nicht da ist. Denn der Kauf eines Elektroautos heute führt dazu, dass sie mehr CO2 emittieren als ein Dieselfahrzeug. Denn sie bringen ja erstmal eine Batterie, die wird in Südostasien produziert, mit einem hohen CO2-Fußabdruck. Da müssen sie schon mal mit dem Dieselauto 50.000 Kilometer fahren, bis sie da überhaupt dahin kommen. Dann haben wir heute immer noch einen Mix, wo auch noch immer CO2 dabei ist, im Strom. Das heißt, sie müssen etwa 150.000 Kilometer fahren, damit sie mit dem Diesel überhaupt auf die gleiche Ebene kommen. Das sind ungefähr 10 Jahre. Das heißt, 10 Jahre lang wird eher mehr CO2 jetzt ausgestoßen durch den Kauf von Elektroautos, der ja hoch subventioniert wird, als wenn wir, es hilft also der CO2-Bilanz in den nächsten 10 Jahren überhaupt nicht. Das heißt, diejenigen, die immer sagen, wir müssen aber in 12 Jahren raus, da muss man sagen, ja, dann darfst du eigentlich kein Elektroauto fahren.
Sie rechnen das so kühl vor.
Ja.
Sind Sie ein Geisterfahrer, der etwas sagt und auf ihn kommen aber die anderen alle zu? Ich habe so den Eindruck. Ja. Das glaubt Ihnen ja keiner.
Ja, doch schon. Also wissen Sie, in den Diskussionen, die ich mit den Naturwissenschaftlern führe, ich bin ja auch Mitglied der AKTECH, der Akademie der Technikwissenschaften, da wird das natürlich, sagt Professor Schlögel, Batterie ist eine Schnapsidee. Ist eine Schnapsidee.
Aber das sagt er nur leise, oder?
Bitte?
Das sagen alle nur leise. Nur
ja, ja, das sagen sie relativ. Er hat sogar mal in meinem Interview gewagt zu sagen, das sagen sie leise, weil es ist nicht wirklich hilfreich, wenn ein Wissenschaftler gegen den politischen Mainstream verstößt, weil Sie müssen ja sehen, 90% der Forschungsmittel gehen eben über Bund- und Landesministerien.
Und dann wird man bestraft.
Es wird nicht so einfach sein, ein Projekt durchzukriegen bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Untersuchung der natürlichen Quellen von Erwärmung. Da würden Sie sagen, wieso das denn? Aber wenn Sie natürlich nochmal untersuchen, die Auswirkungen der Erwärmung auf die Honigbiene, das kriegen Sie mit Sicherheit Mittel.
Ist das kollektiver Wahnsinn?
Es ist...
Oder vielleicht vorher, ist es ein deutscher Sonderweg, der dann zum kollektiven Wahnsinn führt?
Na, ich glaube, wenn wir was machen, dann machen wir es, das hat ja schon jemand anders gesagt, dann machen wir es richtig perfekt. Und dann machen wir es auch so, dass alle sagen, das ist nicht mehr ausgehoben. Die Debatte gibt es überall. Aber ich meine, wir müssen uns das mal anschauen. Die Australier sagen, das können wir nicht mit dem CO2. Die Japaner haben gesagt, okay, jetzt haben wir das Problem mit den Kernkraftwerken gehabt. Jetzt gehen wir wieder in Kernenergie, aber CO2 brauchen wir auch. Wir brauchen auch noch Kohle und Gas. Also wir machen auch nicht mehr mit. Also das Abkommen ist sowieso schon tot.
Das Pariser Abkommen.
Das Pariser ist tot, weil Russland sagt, eigentlich, der Putin sagt, das ist Blödsinn. Ich glaube da nicht dran. Gut, mag ja sein, aber ich halte mich auch nicht dran. Und die Amerikaner sind ausgestiegen, die Chinesen brauchen nichts zu tun. Es konzentriert sich auf eine Handvoll europäischer Länder. Die Europäische Kommission ist da auch sehr massiv. Und ich sage voraus, sie werden die Ziele nur einhalten können, wenn sie die europäische Industrie zerstören.
Nun hat ja Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin der Europäischen Union, nochmal eine Verschärfung der Klimaziele und der Vorgaben an die Automobilindustrie formuliert. Ja. Ist sie auch von diesem Wahnsinn besessen oder was steckt dahinter?
Ja, ich glaube schon, dass sie niemand aufhält in diesem Blödsinn, weil wer sie aufhalten müsste die deutsche Regierung sein. Die müsste sagen, wir lassen es nicht zu, dass die Arbeiter in Sindelfingen und in Ingolstadt dabei sozusagen in die Röhre gucken. Das tut aber keiner. Und die anderen haben keinen Antrieb, Frau von der Leyen daran zu stören. Denn es ist natürlich ein Kinderglaube, zu glauben, dass Europa in irgendeiner Weise die CO2-Bilanz verbessern wird. Was wir machen werden ist, wir werden am Ende unsere industrielle Basis zerstören. Frau Leyen sagt dann, naja, ich will dann eine Zollschranke um Europa, damit sozusagen alle importierten Güter eine CO2-Abgabe bekommen und die aus exportierten Güter kriegen dann eine CO2-Gutschrift. Sie müssen sich das mal in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, einer Weltgesellschaft vorstellen, wo ein Motor gebaut wird in der Türkei, dessen Metallteile vorher in Indien gegossen worden sind und das Erz kommt vielleicht aus Chile oder wo auch immer her oder Norwegen. Wie wollen Sie da sozusagen das korrekt zuordnen, wo der CO2-Input ist? Und ich habe dann ja geschrieben, das wird eine Behörde so wie Gosplan, so wie im Sowjetkommunismus. Da ist Gosplan eine nette kleine Regionalbehörde dagegen. Gegen diesen Versuch, Wirtschaftsunternehmen zu steuern und zu kontrollieren.
Dann haben wir ja zwei Themen jetzt abgearbeitet. Erstens, Sie behaupten, wir haben mehr Zeit. Und zweitens, es zerstört die Wirtschaft ohne wirklichen Erfolg auf der CO2-Seite. Nun gehen Sie ja noch einen Schritt weiter und legen Fakten vor, dass es sogar ganz gut ist, wenn das Temperatur ein bisschen zunimmt.
Ja, das ist das Überraschende. Und ich muss sagen, das ist für mich das, was in den letzten Jahren erst auch in der Wissenschaftsgemeinde immer stärker in den Vordergrund getreten ist. Das konnten wir 2012 noch nicht wissen. Und seit 2016 weiß man, oh, der Weltklimarat hat einen Fehler gemacht. Die gehen nämlich immer davon aus, dass die Pflanzen und der Ozean und die Ozeane immer weniger CO2 aufnehmen können. Ja? Der Mensch stößt CO2 auf, die Hälfte des Ausstoßes geht aber in Pflanzen und Ozeane. Und dann haben die gesagt, naja, das wird immer schlimmer und die Pflanzen können gar nicht mehr so viel aufnehmen. Und jetzt stellt man aber fest, die Pflanzen können viel besser. Die lieben CO2. Die wachsen viel stärker. Jedes Jahr wächst eine Pflanzenmasse, Blättermasse so groß wie Deutschland an Fläche hinzu. Wir haben in den letzten 100 Jahren ist die Pflanzenbiomasse um 65% gestiegen.
Also keine zunehmende Verwüstung, keine Zunahme der Wüsten, sondern vielmehr Zunahme der Pflanzen.
Besser. Und jetzt kommt aber das Spannende, nicht nur, dass die Blätter wachsen, sondern auch die Körner wachsen. Die Früchte wachsen. Und zwar immerhin konnten wir feststellen, dass in den letzten 50 Jahren Weizen, Reis und andere Früchte um 15% mehr gewachsen sind wegen CO2. Das ist Fakt. Man muss sich das mal vorstellen, wenn uns Fridays for Future sagt, in 12 Jahren müsste das mal abgestellt werden, das würde automatisch zu einem Rückgang von 15% des Ertrages unserer Hauptnahrungsmittel in der Erde. Das wird zu absoluten Hungersnöten führen. Und das Schöne ist sogar, dass wir sagen können, wenn wir auf 500 oder 600 ppm gehen, dann wird nochmal der gleiche Effekt entstehen. Und eine dann vielleicht 9,5 Milliarden Menschheit wird froh sein, wenn sie diese Lebensgrundlagen hat. Und das Schöne ist noch, dann sagt man, naja, die wachsen vielleicht mehr, da ist dann vielleicht ein bisschen mehr
Grünzeug,
mehr Kohlensaccharide, also mehr Zucker drin und so. Ja? Nein, auch die Spuren wichtigen Inhaltsstoffe wie Vitamin C, Vitamin A wachsen mit. Die Zitronen bei höherem CO2-Gehalt haben einen höheren Vitamin C-Gehalt. Das Gemüse hat einen höheren Anthocyan-Gehalt. Alles das, was sozusagen für uns wichtige Inhaltsstoffe sind. Deswegen, die CO2 ist nicht nur schädlich, CO2 hat auch eine positive Wirkung. Und daraus kann man aber auch noch eine Strategie entwickeln.
Moment. Aber Sie stellen gewissermaßen die Welt gerade wieder auf den Kopf. Sie sagen, eigentlich braucht man mehr CO2. Schaltet die Braunkohlekraftwerke bitte an, damit in Indien oder in der Sahara das Gemüse wächst.
Ich sage nur, wir müssen vorsichtig sein mit solchen raus, weg, mit, raus, aus, weg, mit, weil wir müssen wissen, was wir tun. Wer CO2 reduziert, muss gleichzeitig sagen, dass wir weniger Nahrungsmittel erzeugen. Das ist Fakt.
Wir laufen auf eine Weltbevölkerung von 9 Milliarden Menschen zu.
Insofern, ich will das nicht gegeneinander ausspielen. Ich will sagen, naja, es wird zwar wärmer und dadurch wird der Meeresspiegel um etwa 20 Zentimeter ansteigen in diesem Jahrhundert. Das wäre falsch. Ich will das nicht gegeneinander ausspielen. Aber wir müssen es doch wissen. Wir müssen doch, die Abwägung muss doch vernünftig getroffen werden. Und solange man aber immer die Vorzüge, die uns das CO2 gebracht hat, und die Wärmeperioden übrigens auch, die immer für die Menschheit gute Perioden waren, dann muss man doch wenigstens das diskutieren. Es wird aber nicht diskutiert. Es wird auch nicht diskutiert, dass es eine einfache Lösung gäbe, das CO2 wieder auf einen Pegel zurückzuführen oder einzufrieren, indem man einfach mehr Bäume pflanzt. Auch das wird ja nicht diskutiert. Das hat Donald Trump in Davos vorgeschlagen. Er wurde verlacht von der deutschen Presse. Und guck mal, jetzt will er uns ja erzählen, dass man mit Bäumen pflanzen. Nein, wir wollen doch lieber richtig die Kohlekraftwerke stilllegen. Wir wollen doch lieber die Industrie kaputt machen. Und jetzt kommt der mit Bäumen an.
Das ist, und der klingt, doch ein bisschen, aber, klingt auch ein bisschen komisch.
Es klingt komisch. Bäume. Es klingt komisch. Aber wenn Sie es nachrechnen, es ist nicht so, dass er sich aus dem Stegreif gezogen hat. Es gibt eine Untersuchung der ETH Zürich, keine schlechte Universität, die sagt, wir haben 900 Millionen Hektar Aufforstungsflächen, die aufgeforstet werden können, ohne dass wir Nahrungsmittel dabei
also in Anspruch nehmen. Also kein Ackerland, sondern Wüste.
Genau. Und die Chinesen machen das übrigens, nicht? Die machen das aus dem Grunde, dass sie den Wüstensand aus der Wüste Gobi nicht bei dem Westwind nicht mehr in ihre Städte bekommen. Die pflanzen jedes Jahr Millionen Hektar an Bäumen. Und das wäre ein weltweites Programm. Und wir haben ausgerechnet, dass sie für das Pflanzen eines Bäumes in einem Entwicklungsland etwa 5 Euro brauchen. Und wenn Sie dann das hochrechnen, dieser Baum wird 50 Jahre alt, dann können Sie die Kosten ausrechnen, die in die Tonne Reduktion. Das Bäumchen nimmt so ungefähr 10 Kilo CO2 pro Jahr auf. Also 500 Kilo im Jahr, in der Lebenszeit. 500 Kilo in der Lebenszeit. Zwei Bäumchen machen also eine Tonne. Das kostet 10 Euro. Und jetzt gucken Sie sich mal an, was wir im Augenblick für Preise aufrufen für die CO2-Vermeidung in Deutschland. Das Gesetz, das am 1. Januar nächsten Jahres in Kraft tritt, schreibt vor, 25 Euro pro Tonne für jeden Bürger, der über das Benzin, über den Strom, über seine Erdgasheizung zur Kasse gebeten wird. Und es steigt bis auf 55 Euro pro Tonne im Jahre 2025. Das ist für jeden Bürger 600 Euro, also für jede Familie etwa 600 Euro. Einer der teuersten Wege zu vermeiden, es wird damit überhaupt nichts vermieden. Das Geld kommt in die Bundeskasse und wird dann benutzt, um die ausufernden Subventionen für die Windenergie, die sich mittlerweile ja schon auf 25 Milliarden pro Jahr aufsummiert haben. Und
also mit anderen Worten verkürzt, weil wir nicht alle so schnell kopfrechnen können wie Sie. Es wäre viel günstiger für das Geld, das wir in andere Energieformen, in weniger Fahren und so weiter stecken, einfach Bäume pflanzen zu lassen. Man muss es nicht mehr selbst machen, heißt es.
Nun muss man ja nicht alles mit 100% Lösung machen. Aber die Frage, könnte man einen Teil dieser uns doch am Ende strangulierenden CO2-Abgaben, denn mit diesen CO2-Abgaben von 55 Euro pro Tonne. Da gibt es keine Aluminiumindustrie mehr, keine Stahlindustrie mehr, keine Chemie mehr in Deutschland, wenn man sie nicht davon befreit. Und da gibt es ja schon Diskussionen, das wird schwierig. Dass man dann sagt, lass uns das mal ein bisschen weniger steil anfahren. Wir haben noch einen natürlichen Weg. Wir haben einen natürlichen Weg, der viel preiswerter ist und am Ende für das Weltklima sogar noch förderlich wäre. Die Flächen sind da.
Nochmal die Frage, das heißt also, wir könnten mit dem Anpflanzen von vielen, vielen Bäumen in anderen Ländern mehr bewirken, als mit dieser gewaltsamen Politik, die wir im Augenblick produzieren.
Ja, zu sehr viel geringeren Kosten und natürlich mit einem, das kriegen Sie natürlich auch nicht in ein, zwei Jahren hin, aber wenn Sie das jedes Jahr aufbauen, dann haben Sie das in 20, 25 Jahren das Problem im Griff. Und wir brauchen ja eigentlich nur die Hälfte dessen, was wir emittieren, in Bäume wieder sozusagen manifestieren, zurückführen, weil die andere Hälfte machen die Pflanzen und der Ozean. Deswegen, was mich wundert ist, dass das überhaupt keine Debatte darüber gibt.
Ja, Sie sprechen so nüchtern mit guten Argumenten, aber dann heißt es, vereinigt euch hinter der Wissenschaft, die Wissenschaft sagt was anderes. Die Wissenschaft schreibt einen Weg vor, wie wir ihn gehen und nicht wie Sie, der Sie Bäume pflanzen wollen.
Ja, die Wissenschaft sagt einfach, darüber kann man streiten, wir müssen mit dem CO2 bis 2050, bis 2070, da gibt es Unterschiede. Da gibt es auch ein paar Leute, die sagen 2100, so wie ich, und davon gibt es einige. Wir müssen mit dem CO2 runter. Es sagt keiner der Wissenschaftler, das müsst ihr so oder so oder so machen. Aber die Politik wählt dann den Kasten aus und den Werkzeugkasten und widmet sich den Themen, die sie vielleicht ohnehin aus anderen Gründen vielleicht verändern wollen.
Nun reden Sie oder predigen Sie wogegen? Gegen eine Mauer? Sie sind so ruhig dabei. Sind Sie überzeugt, dass Sie Recht behalten?
Ich bin natürlich Wissenschaftler genug, zu sagen zu können, ich kann mich auch irren. Ich kann mich natürlich irren. Ein Wissenschaftler, der sagt, ich weiß alles und ich weiß es zu 100%, ist kein Wissenschaftler.
Das behauptet aber die Wissenschaft heute oder die ja, behaupten, dann, sie dann, seien die
also Wissenschaft. Also derjenige, der Ihnen das sagt, ich weiß zu 100%, dass es so ist, der ist für mich kein Wissenschaftler und ich glaube, der würde bei Einstein auch nicht durchgehen. Es würde bei keinem durchgehen, der sowas behauptet. Wissenschaft muss sich in Frage stellen lassen und Untersuchungen können in den nächsten Jahren ganz andere Ergebnisse geben. Insofern erwarte ich auch von der Wissenschaft, dass sie sich in Frage stellt, tut sie aber nicht. Sie erweckt den Eindruck, tatsächlich, wir sind uns ja einig, aber diese Einigkeit ist nicht da. Es gibt eine große Mehrheit, die der Auffassung sind, wir müssen schnell raus aus dem CO2, ja. Aber es gibt auch eine Reihe von Wissenschaftlern, die sagen, die Modelle sind nicht fähig, die Zukunft vorherzusagen. Und das stimmt ja. Ich meine, wir zeigen ja, alle Modelle, die es weltweit gibt, haben die Erwärmung der letzten 40 Jahre zu 100% zu hoch angegeben. Die haben von 0,4 Grad pro Jahrzehnt sind die ausgegangen, 0,3 Grad. In Wirklichkeit fanden nur 0,15 Grad statt. Die Modelle sind deswegen noch nicht gut genug, weil sie bestimmte Dinge auch nicht können. Sie können die Wolken noch nicht darstellen, sie können die Meeresströmungen noch nicht darstellen, sie können die Natur nicht richtig abbilden. Sie können nicht einmal die Aufnahme der Pflanzen offenbar richtig in ihren Modellen abbilden. Aber wir sagen, jawohl, das hat ein Computer berechnet, so wird es werden. Und den glauben wir. Und dann sagen wir, das ist die Mehrheit der Modelle, sagen, das wird ganz schrecklich. Und darauf hat die Politik eine Antwort und sagt, wenn das so ist, dann werden wir jetzt mal über die Maßnahmen diskutieren, die so einschneidend sind, dass wir tatsächlich aus dem CO2 rauskommen. Und dann hat Politik allerdings ein Problem, weil sie den Menschen sagen muss, du musst auf dein Auto verzichten, du musst auf dein Stahlwerk verzichten, du musst eigentlich auch auf deine Flugreisen verzichten, weil du darfst ja eigentlich nur noch eine Tonne ausstoßen oder vielleicht auch demnächst null. Die Kanzlerin hat ja null gesagt. Das finden die dann nicht so gut. Aber wenn sie natürlich ihnen sagen, ja, pass mal auf, aber du hast so die Wahl zwischen ertrinken oder
tun, Tod oder leben.
Oder das zu tun, was wir dir jetzt vorgeben, dann wird das ein bisschen einfacher. So ist, glaube ich, der im Groben der Gang der Dinge.
Nun, Wir glauben also, dass wir vielleicht in 7000 Jahren auch noch hier in diesem Raum eine Debatte haben?
Na, wir beiden nicht.
Wir beide sicherlich nicht, aber die Menschheit, ich habe jetzt für uns für die Menschheit genommen, ja, dass wir also doch noch mal ein paar tausend Jahre oder ein paar hundert vor uns haben.
Ja, vielleicht graben die das Buch aus und sagen, ja, guck mal, der Mann hat recht gehabt.
Der Mann hat recht gehabt, aber was kann man sich auch nichts mehr dafür kaufen. Ich bedanke mich bei Fritz Fahrenholt für dieses Gespräch. Es gibt uns einen gewissen Optimismus und Pessimismus gleichermaßen mit. Der Optimismus ist, dass vielleicht in 7000 Jahren die Menschheit das Buch ausgraben wird und sagt, Mensch, der hatte ja recht. Schlechte Nachricht ist, wir beide werden es nicht mehr erleben. Aber die gute Nachricht ist, dass es ein ganz großartiges Buch ist, das viele Fakten, viele Zahlen, einen riesigen wissenschaftlichen Hintergrund mitbringt und vielleicht die Politik, die Klimapolitik auf ein neues Gleis setzen könnte oder wenigstens die schlimmsten Auswüchse zu helfen könnte, sie zu verhindern und den totalen Absturz der Industrie und unserer Arbeitsplätze, unseres Wohlstands vermeiden hilft. In diesem Sinne, vielen Dank, Fritz Fahrenholt, für diese kontroverse Diskussion.